Kanto, Kapitel 18, Vers 20. Cha, auch. Maina, mystische Magika. Mayam, mystische Kräfte. Antadhana, verschwindend. Adbhuta, wunderbar. Atmana, des Körpers. Mayam, der Dämon namens Maya. Prakalpya, machend. Vatsam, das Kalt. Te, sie. Duruhu, Mächten heraus. Dharanamayim, vom Willen ausgehend. Übersetzung. Die Bewohner des Planeten, den man als King Purusha Loka kennt, machten den Dämon Maya zu einem Kalb und mägten aus ihm mystische Kräfte, durch die man sogleich aus der Sicht eines anderen verschwinden und in einer anderen Form wieder erscheinen kann. Erläuterung. Es heißt, dass die Bewohner von King Purusha Loka viele wunderbare mystische Dinge zeigen können. Mit anderen Worten, sie können so viele wunderbare Dinge zeigen, wie man sich nur vorstellen kann. Die Bewohner dieses Planeten können alles tun, was sie möchten oder was sie sich vorstellen. Solche Kräfte sind ebenfalls mystische Kräfte. Der Besitz solcher mystischen Kräfte wird Ishita genannt. Also sie können alles tun, was sie möchten oder was sie sich vorstellen. Ishita. Die Dämonen erlernen im Allgemeinen solche mystischen Kräfte durch die Praxis von Yoga. Im Dashama Skanda, im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam, finden wir eine lebhafte Beschreibung, wie die Dämonen vor Krishna in verschiedenen wunderbaren Formen erschienen. Zum Beispiel erschien Bakasura vor Krishna und seinen Kuhhirtenfreunden als eine gigantische Ente. Das ist wichtig, diese Dämonen, die Krishna die Krishna tötet, was ja beschrieben wird im 10. Kanto, sind also Mystiker, die, um mit Krishna zu kämpfen, diese jeweiligen Formen annehmen, in denen sie gegen Krishna antreten. Während Sri Krishna auf diesem Planeten gegenwärtig war, musste er mit vielen solchen Dämonen kämpfen. Die wunderbaren mystischen Kräfte von King Purusha Loka entfalten konnten. Obwohl die Bewohner von King Purusha Loka von Natur aus mit solchen Kräften ausgestattet sind, kann man diese Kräfte auf unserem Planeten erreichen, indem man verschiedene Yoga-Praktiken ausführt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Bhaskatya Jeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Anyacha Marino Mayam Antadhanat Putatmanam Mayam Prakalpya Vatsamte Duruhu Dharanamayim. Übersetzung. Die Bewohner des Planeten, den man als King Purusha Loka kennt, machten den Dämonen Maya zu einem Kalb und mägten aus ihm mystische Kräfte, durch die man sogleich aus der Sicht eines anderen verschwinden und in einer anderen Form wieder erscheinen kann.
Dies ist im Grunde genommen eine Fortsetzung des gestrigen Verses. Insofern, als dass von der Erde nicht nur die Vidyadharas und Siddhas ihre mystischen Kräfte bekamen, sondern auch jetzt noch die Dämonen, die von dem Maya-Dhanava-Dämon angeführt wurden. In einem der vorangegangenen Vorlesungen hier hatten wir aus dem 5. Kanto über Maya-Dhanava gehört. Wir hatten erfahren, wie er die Bewohner auf den unterirdisch-himmlischen Planeten mit Technik ausrüstet, die es denen ermöglicht, ein sehr großes Maß an Sinnenbefriedigung zu genießen. So, dieser Maya-Dhanava-Dämon, heißt es hier, bekam die wunderbaren mystischen Kräfte von Kim Purusha Loka. So, ich möchte hierzu nicht viel sprechen, weil wir den Abschluss unseres Seminars heute erreichen möchten und nicht so viel Zeit verwenden wollen auf andere Themen, um einfach hier schnell zum Ende zu kommen. Aber man könnte eine Überleitung von diesem Text in unser Thema machen, auf folgende Art und Weise. Srila Prabhupada sagte einmal, dass die Neigung der Dämonen darin bestehen würde, Dinge getrennt von Krishna zu genießen. Das ist eine, die Neigung der Dämonen, während die Devatas oder diejenigen, die von göttlichen Kräften ausgestattet sind oder voll ausgerüstet sind, die Neigung haben, alles für Krishna zu geben. Genauso natürlich, wie es für einen Dämon ist, sich Dinge getrennt von Krishna zu nehmen, so ist es, danke Adil, das war sehr aufmerksam, so ist es für einen Dämon natürlich, Dinge getrennt von Krishna zu sehen und getrennt von Krishna zu genießen. Nun, dass es Dinge gibt, die getrennt von Krishna existieren, ist Maya. In Paris fragte Prabhupada seine Devotees, was ist eure Definition von Maya? Und ein Devotee sagte dann etwas Richtiges. Er sagte, dass man Dinge, die an und für sich oder eigentlich mit Krishna verbunden sind, von ihm getrennt sieht. Und Prabhupada gab ein sehr interessantes Vergleichsmoment, was ich so noch nicht gehört hatte. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Ein Fluss fließt neben einer Mauer. Die Sonne strahlt in den Fluss, wird reflektiert und spiegelt sich dann wieder auf der Mauer. So, wenn man jetzt denkt, dieses Licht auf der Mauer hätte eine unabhängige Existenz. Die Mauer brennt zum Beispiel, oder in der Mauer ist ein Stern aufgegangen. So ist das Illusion. Denn das Licht auf der Mauer ist relativ, das heißt, es besteht nur in Beziehung eben zu einem anderen, einem höheren Licht der Sonne. Wenn die Sonne untergehen würde, würde das Licht auf der Mauer nicht mehr existieren. So hat auch diese, alles was in der materiellen Welt ins Sein tritt, für eine gewisse Zeit existiert, nur als relative Wahrheit zur absoluten Wahrheit, also in Bezug zur absoluten Wahrheit, überhaupt Bestand. Sonst kann es nicht existieren. Die eigentliche Substanz ist also, die man sagt dazu in Sanskrit, die Vastu. Vastu heißt die eigentliche Substanz, die absolute Wahrheit. Das ist Krishna. Also, so jetzt lasst uns einfach mal diesen Gedanken auf unser heutiges Thema anwenden. Die eigentliche Substanz von Liebe, die eigentliche Substanz von Anhaftung, das ist Krishna. Aber wenn wir in Maya geraten, sehen wir die Liebe und die Anhaftung als getrennt von Krishna und sehen Krishna nicht mehr in ihr. Wir verlieren uns in der relativen Wahrheit. Wir werden ein Opfer dieser relativen Wahrheit, dieser, wie sagt man so schön, die eine illusionierende Kraft hat, und vergessen die höchste Persönlichkeit Gottes sofort. Ich muss hier mal kurz was mit der Stimme praktizieren. So, sorry. So, wir hatten gestern ein Thema gehabt, was kann man tun, wenn diese illusionierende Kraft auf das Bewusstsein wirkt und es zu einer Anhaftung oder einer sexuellen Anhaftung kommt. Und wir hatten ein paar Tipps aus dem Vaishnava-Repertoire sozusagen präsentiert. Ich möchte euch jetzt zwei Arten von Meditation vortragen, die man machen kann. Actually, was sehr nice wäre, wenn mir jemand mal einen dritten Kanto organisiert, vielleicht Aniruddha, sorry, dass ich dich so herumjage, mit dem 28. Kapitel allerdings drin. Das wird, glaube ich, ja, zur Not müsstest du nach oben gehen. Es gibt zunächst einmal eine negative Meditation. Ich fange mal mit der negativen an. Bittesschlag auf Aniruddha 3.28.32. Das ist, dass man über die illusionierende, dass man tatsächlich diese illusionierende Kraft einmal durchschaut, die hinter dieser Anziehung existiert. Das wird meistens übrigens in buddhistischen Klöstern auch praktiziert. Wenn ein junger Mönch angezogen wird zum anderen Geschlecht und deswegen nicht seine Meditationsübungen mehr ausüben kann, bringt ihn der Abt zu einer der Puppe einer wunderschönen Frau, die es präpariert. Ihre Haut hat eine goldene Ausstrahlung, hat es durch Öle und Balsame erreicht, und der Abt sieht dann, sie ist bekleidet, nicht durch Kleidung, sondern durch eine Decke, die über sie gedeckt ist, zieht die Decke dann runter. Der Mönch denkt jetzt, also er würde alle einzelnen Teile des unbekleideten weiblichen Körpers sehen. Was aber in Wirklichkeit so gemacht ist, ist, dass ab dem Kinn, oder wo die, ab hier glaube ich, aber also ich weiß es absolut nicht, ab wo, ist auch nicht interessant, irgendwo geht es denn mit dem Skelett weiter, also sagen wir mal bis zum Hals, ist da ein schönes Äußeres da, aber wenn die Decke dann runtergezogen wird, sieht man nur noch ein Skelett. Erstmal ein Schrumpelkörper, so wie eine Moorschrumpfpuppe aus Schleswig-Holsteiner Moorgräbern, und dann nur noch ein Skelett an den Füßen, an den Beinen. So, das, der Sinn dieser Meditation, eine, die wir übrigens auch haben, auf eine andere Art und Weise, nicht jetzt so brutal und so, ist, dass man versteht, dass die körperliche Schönheit von illusorischer Natur ist, weil sie vorübergehend ist, zeitweilig und kein Bestand hat. Das ist also die buddhistische Meditation. Prabhupada hat uns in dem Geist dieser Meditation ermutigt, dass wir ebenfalls über die vergängliche Schönheit Mayas anschauen, also meditieren. Er schreibt in einer Erläuterung, wenn ein wunderschönes Mädchen auf einer Straße neben ihrer alten und ergrauten Mutter zu sehen ist, so ist das ein deutliches Zeichen darauf, hin, dass dieses wunderschöne Mädchen eines Tages durch den Einfluss der Zeit ebenfalls unattraktive Hautfalten bekommt. Das gleiche trifft zu mit den Männern. Es gibt im Bhagavatam hierzu, zu dieser Meditation, ein Lied, die Eulergita. Es gibt mehrere Gitas übrigens im Bhagavatam. Gesänge. Es gibt einmal die Uddhava Gita. Sehr wunderbares Werk. Es ist eine Fortführung der Bhagavad Gita. Es behandelt viel kompliziertere Themen. Und dann auch die Eulergita, wo ein ehemals sehr lustvoller König über Loslösung spricht und darüber erzählt oder singt, wie vorübergehend und illusorisch physische Schönheit ist, wie an und für sich total antiromantisch dieses Thema ist. So, das war also der erste Punkt. Man kann meditieren über die zeitweilige Schönheit. Dann kann man weitergehen hier rüber. Also man kann auch die illusorische Natur der Schönheit sehen. Versuch dir vorzustellen, wie schön der Körper einer Frau oder eines Mannes minus Haut aussieht. Der dritte Punkt ist, dass sexuelle Freuden an und für sich keine Freuden bringen, sondern nur Leid. Schaut euch die Nicht-Gottgeweihten an, die versucht haben, das zum Exzess zu bringen. Ich selber komme aus einer Generation, die damals aktiv sich eingesetzt hat für die sexuelle Revolution. Ich kann mich deutlich daran erinnern, ich muss als Geständnis hier schon machen, also plädiert zu haben und als einer der Redelsführer dafür eingestanden zu haben, in unserem Gymnasium einen Raum einzurichten, der jederzeit für freie sexuelle Betätigung den Schülern zur Verfügung gestellt sein würde. Das war damals das Verständnis, man soll sich lösen von viktorianischen Prüdigkeiten, also ich weiß nicht, wie das Hauptwort ist, das prüden Ansichten, weil das einen in der natürlichen Entwicklung stört. Doch was wir alle nicht beachteten und worüber es jetzt inzwischen psychologische Arbeiten in der Psychologie gibt, ist, dass durch dieses Prinzip, ich spreche jetzt gar nicht von den Geschlechtskrankheiten und von dem Charakterentwertung des Einzelnen, der sich frei der Gier und der Lust hingibt, was ein wirkliches Problem darstellt für die heutigen Psychologen. Also eigentlich ist das ja gar nicht das Hauptproblem, aber was die auch erkannt haben, ist eine Sache, dass mit diesem Verständnis, mir gehört kein anderer Körper. Also ich habe kein Anrecht auf eine Frau, sondern man sollte einfach das ein bisschen freier Hand haben, ist die Eifersucht und der Neid so angestiegen, dass heutzutage die Überbleibsel dieser Revolution alle psychologisch gehemmt und gekränkt sind von diesem maßlosen Neid auf andere, wo man immer versucht, der Erste zu sein, der Beste zu sein, der Schnellste zu sein, der Reichste zu sein, um eben der Beste zu sein, auch im Ansehen für das gegensätzliche Geschlecht. Nicht? Also, anyways, wollen wir aus der Vergangenheit in das hier mal schnell herauskommen. Die Devotis, die Kamis sind also immer voller Sorgen, während die Devotis glücklich sind. Und ihr werdet sehen, je weniger ein Devoti materielle Anhaftung hat, desto glücklicher ist er meistens. Diejenigen von uns, die junge Devotis beraten und ihn zu ihm predigen, wissen das als ein Hauptrezept. Wenn einer Schwierigkeiten hat und diese Schwierigkeiten gerne im Gespräch gelöst haben möchte, dann ist es eines der Haupt Aufgabe zu sehen, wo hat diese Person ihre Anhaftung und wie kann man ihr helfen, von diesen Anhaftungen, die zu Leid führen, frei zu werden. So, dann wollen wir weitergehen. Außerdem, wenn wir uns mit diesem Thema Sexualität beschäftigen, als ein Beiprodukt von oder Nebenprodukt von lustvollen Wünschen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir uns zur Zeit der Einweihung vorgenommen haben, nicht dieses Prinzip zu brechen. Es gibt diese vier Prinzipien. Wir sollten unserem spirituellen Meister ein Gefühl der Loyalität entgegen haben, wo wir wissen, dass unzulässige Sexualität, auch wenn sie in Gedanken nur praktiziert wird, eines der Brüche unserer Gelübde darstellt. Und weiter, der wichtigste Grund, sich zurückzuhalten, auch in Gedanken, ist, dass man dann nicht mehr an Krishna denken kann. In den verschiedenen Schriften, die sich mit dem allmählichen Fortschritt der Menschen zu Krishna auseinandersetzen, am wichtigsten möchte ich hier das Madhurya Kadambini da zitieren, heißt es, spiritueller Fortschritt geht nur, indem man das Feuer anzündet. Wenn man gleichzeitig Wasser drauf gießt, geht es nicht. So, Fortschritt im Krishna-Bewusstsein und der Gedanke an Sinnbefriedigung geht nicht voran. Das ist nicht möglich. So, eine weitere Meditation jetzt, die ist jetzt eine positive Meditation, ist die Meditation über Krishnas Augenbrauen. Wenn man über Krishnas Augenbrauen meditiert, wird man frei von lustvollen Wünschen. Ich möchte euch das jetzt aus dem Bhagavatam vorlesen, weil es so wunderbar ist, dass wir müssen es einfach im Originaltext hören. Ha samharaya avaruta kila lokativra. Wer sich es aufschreiben möchte, 3. Kanto, 28. Kapitel, Vers 32. Ein Yogi soll in ähnlicher Weise über das überaus wohlwollende Lächeln Sri Haris meditieren. Ein Lächeln, das für alle, die sich vor ihm verneigen, und das durch starke Irrt entstandene Meer der Tränen austrocknet. Der Yogi soll auch über die gebogenen Augenbrauen des Herrn meditieren, die von seiner inneren Kraft manifestiert wurden, um den Gott der Sexualität für das Wohl der Weisen zu betören. Erläuterung: Das gesamte Universum ist von Leiden erfüllt und daher vergießen die Bewohner dieses matten Universums aus tiefem Schmerz ständig Tränen. Ja, ich weiß nicht, du bist ein bisschen müde. Es gibt aus diesen Tränen ein großes Meer, doch für jemand, der sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ergibt, trocknet dieses Tränenmeer sogleich aus. Man braucht nur das betörende Lächeln des höchsten Herrn zu sehen. Mit anderen Worten, das Leid des materiellen Daseins lässt sogleich nach, wenn man das betörende Lächeln des Herrn sieht. Es heißt in diesem Vers, dass die betörenden Augenbrauen des Herrn so faszinierend sind, dass sie einen die Verlockungen von Sinnenfreuden vergessen lassen. Die bedingten Seelen sind an das materielle Dasein gekettet, weil sie durch die Verlockungen der Sinnenbefriedigung besonders der Sexualität gefangen sind. Der Gott der Sexualität wird Makara Dvaja genannt. Die betörenden Augenbrauen der höchsten Persönlichkeit Gottes beschützen die Weisen und Gottgeweihten vor der Verlockung durch materielle Lust und sexuelle Anziehungskraft. Yamunacharya, ein großer Acharya, sagte, die Verlockungen des Geschlechtslebens seien für ihn abscheulich geworden und der bloße Gedanke an sexuellen Genuss lasse ihn ausspucken und sein Gesicht abwenden, seitdem er die betörenden Spiele des Herrn gesehen habe. Ich mag mich deutlich daran erinnern, Prabhupada in Mayapur hat diesen Vers einmal zitiert. Er sagte, jetzt in der Stimmung Yamunacharis, Prabhupada kam so in transzendentalen Enthusiasmus. Wenn Prabhupada in diesen Enthusiasmus kam, hat sich manchmal seine Stimme überschlagen. Und dann hat er gesagt, und ich speie aus an den Gedanken an vorangegangene Sinnfreuden in der Sexualität. Und damit beugte er sich so rüber und eine volle Ladung auf den Boden gemacht. So kam Prabhupada rein in die Stimmung. Nicht? So, die Sannyasis haben sich darüber sehr gefreut und diesen Spucken von Prabhupada verehrt. So, wenn man also von der sexuellen Anziehungskraft unbeeinflusst sein möchte, was muss man dann tun? Muss man das betörende Lächeln und die faszinierenden Augenbrauen der höchsten Persönlichkeit Gottes betrachten. Das ist also die Meditation über das Lächeln Krishnas. Sehr schön. Dann, ich komme jetzt also langsam in fortgeschrittene Themen, die vielleicht nicht allen von uns zugänglich sind, erwähnt Bhaktivinod Thakur, dass man über das Spiel mit Sankachuda meditieren sollte. Ihr wisst, als Krishna und Balaram einst mit den Gopis zusammen waren, kam dieser Dämon und führte die Gopis weg, die hilflos bei Krishna Zuflucht suchten. Und daraufhin ging Krishna los und tötete diesen Sankachuda-Dämon, der ein Muschelhorn auf dem Turban aufgesteckt hatte, so ein Schmuckmuschelhorn. Das war da so dran und brachte das Balaram. So, Krishna tötet also dämonische Wünsche für denjenigen, der über das Sankachuda-Lila meditiert. Man kann das im Krishna-Buch nachlesen. Dann gibt es eine weitere Hilfe, dass man bei Sanat Kumar Zuflucht suchen soll. Es wird im 6. Kanto, 8. Kapitel, 17. Vers ausgedrückt. Wenn man Zuflucht sucht bei Sanat Kumar, werden lustvolle Neigungen im Herzen beseitigt, denn Sanat Kumar ist ein lebenslanger Brahmachari. Diese Kumaras waren so erstaunlich, dass sie, als sie wuchsen, ihr Wachstum eingestellt haben, eine Biobremse sozusagen eingesetzt haben, sodass sie nicht älter wurden als jung vor der Pubertät und somit niemals eine Erfahrung hatten von einem matteren Körper, der lustvolle Neigung entwickelt. So, man soll dann bei Sanat Kumar Zuflucht suchen. Doch eigentlich, wir als Vaishnavas müssen eines wieder verstehen. Ich komme wieder zum Hauptpunkt zusammen. Wir müssen Zuflucht suchen bei Krishna. Im Grunde genommen im Kali Yuga. Wir sind nicht sehr gebildet in der Vaishnava-Philosophie. Schon sind viele von euch sehr gebildet, aber wir haben wenig Zeit und unser Geist ist nicht immer sehr stetig und nicht immer völlig eingetaucht ins Krishna-Bewusstsein. Und so sollten wir einfach Zuflucht suchen bei Krishna und Krishna sagen, mein lieber Krishna, bitte kontrolliere du meinen Geist und meine Sinne. Denn du bist Madan Mohan. Das ist derjenige, der selbst Madan bezaubert. Madan ist derjenige, ist Kandapa, der Liebesgott. Jemand, der nicht Zuflucht sucht bei Madan Mohan, wird Madan Dahan werden. Seht ihr dieses Wort? Wortspiel ist vielleicht nicht. Wortspiel. Einmal gibt es Madan Mohan und das andere Mal gibt es Madan Dahan. Madan Dahan bedeutet vom Feuer lustvoller Neigung verzehrt. Und Madan Mohan bedeutet derjenige, der die Neigung nach lustvollen Neigungen zurücknimmt, das ist Krishna. So, ich möchte jetzt zum Abschluss von diesem Teil, der ist nochmal, damit euch etwas Praktisches mitgegeben wird für euer Devotee-Leben, nochmal kurz ein paar Regeln, in denen das, was ich bisher so gesagt habe, zusammengefasst wird, geben als Hilfsmittel für euer Krishna-Bewusstsein, um eben ganz besonders vor den Angriffen von Karma befreit zu sein. Das erste ist, seid vorsichtig in eurer Gemeinschaft mit den Mitgliedern des anderen Geschlechts. Selbst Sannyasis sind heruntergefallen, wenn sie nicht diese Regel eingehalten haben. Dieses Mischen zwischen Mann und Frau ist natürlich etwas, was wir in der westlichen Gesellschaft nicht gut vermeiden können. Wir mögen im Tempel uns ein wenig in verschiedenen Situationen befinden. Wir mögen uns voneinander so ein bisschen einfach getrennte Lebensumstände einrichten können. Aber natürlich draußen ist es nicht so leicht möglich. Ich möchte hier euch etwas vorlesen. Deine Frage ist, wie viel oder wie wenig Brahmacharis mit den unverheirateten Brahmacharinis im Tempel Gemeinschaft haben sollten. Als Brahmacharis solltest du überhaupt nicht dich vermischen mit den Brahmacharinis. Wirklich, eigentlich sollten die Brahmacharis nicht einmal ins Gesicht der Brahmacharinis schauen. Doch das ist nicht möglich in deinem Land. So weit wie möglich sollte man sich getrennt voneinander aufhalten und fast nicht miteinander sprechen. Prabhupada hat einmal gesagt, was dieses Miteinander sprechen betrifft. Über Service sollten wir miteinander sprechen und unsere Gespräche auf diesen Bereich beschränken, aber nicht so entspannt im Hier und Jetzt auf der Pajalpa Sofa da vor uns hin plätschern. Es wird ein Brahmachari geraten, nicht zu nahe mit den jungen Mädchen zusammen zu sein. Ein Brahmachari sollte jede Frau als seine Mutter ansprechen. In eurem Land ist das alles ein bisschen schwierig. Doch beachtet das Prinzip. Secretly, im Geheimen oder im Privaten miteinander zu sprechen, ist strikt verboten. Wenn du Philosophie diskutieren möchtest und andere Angelegenheiten, kann man das in der Öffentlichkeit tun, aber nicht privat. Ein Brahmachari und eine unverheiratete Frau im gleichen Zimmer, das ist strikt verboten. Das ist ein Brief aus dem Jahre 72. So, warum diese Regel? Ich weiß, dass junge Devotees, die in der Blüte ihrer Jugend zum Krishna-Bewusstsein kommen, manchmal Schwierigkeiten haben, mit dieser Regel so wirklich zu akzeptieren im Herzen. Man guckt es, man tut es, zumindest dann, wenn die älteren Devotees dran vorbeigehen, dann hält man sich daran. Aber man fragt sich, wieso? Und ist nicht recht zufrieden damit. Ich weiß auch, dass manche Matajis nicht recht zufrieden werden können über diese Regel. Nun, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht und bin dann in diesem Buch, was ich unseren Brahmacharis und auch den Brahmacharinis empfehlen kann, Brahmacharya im Krishna-Bewusstsein heißt es, auf einen interessanten Punkt gestoßen, den ich da jetzt selber ein bisschen noch ausbauen möchte durch eigene Verwirklichung. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Da sind so ein paar Brahmacharis oder sagen wir mal Brahmacharinis zusammen und sprechen miteinander. Plötzlich, das scheint nicht so dramatisch zu sein. Auf einmal kommt ein Mann dort vorbei. Wisst ihr, was dann passiert im Geiste? Die Neigung ist, dass man mehr über sich selber bewusst wird und mehr seine Worte wählt und so weiter. Man sieht es auch bei Männern, es gibt da psychologische Studien drüber, die unterhalten sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wenn sie alleine zusammen sind. Und kommt plötzlich eine Frau dazu und plötzlich geht das Ganze anders herum. Besonders wenn die sehr attraktiv ist. Man hat das also, stellt euch bitte folgende humorvolle Situation vor, ein paar Wissenschaftler sind zusammen und sagen, ja, alles in dieser Welt besteht aus Atomen, der Körper auch ist nichts als eine Ansammlung von Atomen, es geht hier um Elektronen, Neutronen und Plutonen oder wie die heißen, Protonen, nicht? Nicht Plutus. Und das wirbelt alles durcheinander. Der Tanz der subatomaren Teilchen muss auch noch beachtet werden. Quacks und so weiter, meine Herren. Und plötzlich kommt in diese theoretisch-physikalische Diskussion ein wunderschönes Mädchen, eingerieben mit Odor, der Adria, nicht? Mit Federn im Haar und verschiedenen Kleidungsstücken flüchtig übergeworfen. Nicht sofort wird diese theoretisch-physische Diskussion anders werden. Plötzlich recken sie sich ihre Schlüpfe zurecht, versuchen Interessantes über Filme zu sprechen und über Urlaubsorte und so weiter und so fort und werden plötzlich ganz anders. Nicht? Das ist so. Warum ist das so? Wenn man sich fragt, ja, warum ist die ganze Welt so schrecklich fasziniert mit dem anderen Körper? Was soll denn das überhaupt? Manchmal im spirituellen Leben besonders fragen sich Leute nicht genügend angehaftet waren. Da schuf er das andere Geschlecht, um einfach dafür zu sorgen, dass man in der Schöpfung ordentlich angehaftet ist. Das ist nun mal einfach so, das ist eine biologische Tatsache. So, die Brahmacharis sollten sich auch darüber bewusst sein, wenn sie tanzen. Manchmal gibt es, habe ich das auch beobachtet schon, dann wollen sie beeindrucken durch besonders athletisches Tanzen oder durch beredtes Reden oder durch besonders gutes Verhalten. Das ist alles. Brahmacharis soll den Todesdaumen fällen oder die Brahmacharis oder umgekehrt, sondern dass man sich gegenseitig respektiert in einer fast geschwisterlichen Art und Weise und weiß um die Neigungen, die im Herzen schlummern und sich eigentlich gegenseitig die Hilfen gibt im spirituellen Leben, voranzukommen im Krishna-Bewusstsein. So, dann für die Brahmacharinis, also hatte ich gesagt, was die Brahmacharis manchmal machen, also athletisches Tanzen und eloquentes Sprechen, und ein gutes Verhalten und dies und das. Sie sollten sich davon nicht beeindrucken lassen. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich von der anderen Richtung zu einem, die Brahmacharis sollten nicht hinschauen, wie ihre Schwestern, Gottschwestern tanzen und es wird empfohlen in den Schriften, man sollte nicht einer Frau beim Singen zuhören. Nun, da gibt es jetzt noch etwas zu sagen. Wenn eine Mataji, die im Krishna-Bewusstsein verankert ist, singt, um Krishna zu lobpreisen, nicht um ihre eigenen stimmlichen Fähigkeiten in die Welt zu stellen, dann können wir ein solches Singen hören. Prabhupada hatte in seinen Predigerveranstaltungen insbesondere Matajis gebeten, zu singen, die dann manchmal 20.000 Leute hinter sich hergezogen haben. Also, das ist jetzt vielleicht ein Kirtan-Lieder-spezifisches Wort. Ich meine damit, dass sie das Singen angeliedert. angeleitet oder angeführt haben, angeleitet haben. Besonders beim Predigen ist es nicht, sollten wir, können wir ohne weiteres zuhören. Nicht, und auch wenn eine ältere Mataji, die im Krishna-Bewusstsein reif ist, zum Beispiel kommt es manchmal vor, dass lauter Bhaktas vielleicht im Tempel gegenwärtig sind und da Matajis da sind, die gut singen können, dann sollten die Matas selbstverständlich singen und nicht die Bhaktas, die noch im Stimmbruch vielleicht sind zum Teil und das gar nicht richtig hinkriegen mit den Noten singen. So. Ein Brahmachari sollte einfach sein, kein eigenes Bankkonto haben, keinen eigenen Besitz. Er sollte sehr stark sein in seinem Sadhana, der durch Hören und Chanten gestützt wird, und ein Frühaufsteher sein. Der Brahmachari sollte es praktizieren, sich mit der Waffe des Wissens von allen Zweifeln zu befreien, und er sollte, wenn möglich, auf Sankirtan gehen, für seine Literatur verteilen und in irgendeiner Weise mit der Predigermission verbunden sein. Es ist sehr günstig für einen Brahmachari bzw. eine Brahmacharini zu reisen. Prabhupada sagte einmal, Brahmacharis und Sannyasis sind zum sich bewegen gemacht. Nicht? Denn da lernt man die Loslösung. Deswegen weiß man auch, wenn man jetzt im Krishna-Bewusstsein die Devotis raschlich, diejenigen, die auf Sankirtan sind, haben immer die wenigsten Probleme. Und die Probleme, die sie haben, das lässt sich schnell lösen, ist halb so schlimm. Nicht? Was man auch durch diesen Service lernt, ist, dass man ganz und gar abhängig ist von Krishna. Man lernt den einfachen Lebensstil und man lernt es, self-reliant zu sein. Also, wie sagt man self-reliant? Eigenständig zu leben. Eigenständig, das ist das Wort. Das Predigen ist ein wunderbares Abenteuer, dem wir ins Gesicht schauen können, um Krishna-bewusste Fortschritt zu machen, und gibt uns eine Vielfalt vom Leben, die wir halt brauchen können. Der Brahmachari sollte auch auf seine Gesundheit achten und es beachten, wenn er krank ist, schnell die Krankheit auszukurieren. So, yes. Jetzt möchte ich zum Schluss davon sprechen, ich mache bewusst ein bisschen schnell, wie man ein Brahmachari bleiben kann. Man muss überzeugt sein, dass Sexualität ohne Ausnehmung oder Ausnahme, sagt man, Schwierigkeiten bedeuten, sagt Prabhupada. Deswegen, wenn man in der Lage ist, ja, Prabhupada sagte einmal, ich bin ziemlich verschreckt, was dieses schwierige Thema der Heirat betrifft. Denn fast jeden Tag kriege ich irgendeinen Beschwerdebrief von irgendeinem Mann und seiner Frau. Und praktisch ist es nicht meine Aufgabe als Sannyasi, ein Heiratsberater zu sein. Deswegen, das war 1972, sanktioniere ich keine Heiraten mehr. Und diejenigen, die heiraten wollen, müssen im Vorauswissen und bereit sein, dass sie sich selber ein Einkommen schaffen und ihre Frau und ihr Zuhause getrennt vom Tempel ernähren und erhalten. Im Tempel müssen Mann und Frau separat leben. Was sonst ist die Bedeutung von einer spirituellen Gesellschaft wie unseren? Ich habe die Konzession der Heirat eingerichtet, aber wie kann ich etwas ermutigen, was ich statistischerweise als ein Ort von so viel Schwierigkeiten erwiesen hat. Hochzeit ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Es ist nicht das Traumziel unseres spirituellen Lebens. Das möchte ich euch gerne so intensiv präsentieren. Nehmt es nicht als jemand, der eure Träume hier stören möchte, sondern als jemand, der sehr, der aus Erfahrung spricht. Ich habe viele meiner Gottbrüder gesehen, wie sie gehochzeitet haben, wie sie geheiratet haben. Es ist ein schwieriger Bereich. Wieso ist es schwierig? Weil wir in diese Bewegung kommen mit ganz und gar spirituellen Zielen. Wenn wir in die Bewegung kommen, dann machen wir Schluss mit dem materiellen Dasein. Das ist symptomatisch für den Devotee, der gibt, der schreibt Abschiedsbriefe. Gestern durch Zufall habe ich so die, habe ich mal darüber noch einen Brief geschickt, den mir ein Devotee, einen Brief gesehen, den mir ein Devotee vorgelegt hatte. Es war so ein Abschiedsbrief an die materielle Welt. Es war fast so wie ein, anyways, es war ein Abschiedsbrief an die materielle Welt, nicht? Das ist, womit der Devotee, was der, das innerste Bestreben eines Devotees ist. Nun, wenn er nach einer gewissen Zeit wieder heiratet, nimmt er ja wieder Kontakt auf, wie ihr wisst. Man muss Geld dann verdienen für ein Apartment und für die Belange, die dort auftauchen. Man muss die Kinder zur Schule gehen, zum Elternabend gehen. Ihr wisst, Schulen sind nicht das Einfachste bei uns im Krishna-Bewusstsein. Anyways, ich weiß das alles gar nicht so gut. Fragt unser Haushälter, was da alles auf euch zukommt. Also ich möchte euch wirklich ermutigen, Haushälter da vorher zu befragen, was das bedeutet. Deswegen, Prabhupada hatte immer wieder gesehen, dass es Schwierigkeiten gab und hat deswegen von seiner Warte her als Sannyasi natürlich gesagt, es ist das Beste, man macht dies nicht. Nun, um also Brahmachari zu sein, muss man, wie soll ich mich ausdrücken, fest davon überzeugt sein. Was für ein einfaches Leben, Prabhus. Man braucht kein Zuhause, kein Job. Man ist so frei. Aber es ist nur möglich, darauf möchte ich euch jetzt darauf hinweisen, Brahmachari zu bleiben, wenn man tief versunken bleibt im Krishna-Bewusstsein und einen Service hat. Das ist auch eine Service-Frage, die irgendwie mit dem Predigen verbunden ist. Man sollte einen festen und stetigen Service ausführen und regelmäßig sein Sadhana kultivieren und eine tiefe Vision von der Bewegung des Krishna-Bewusstseins haben. Man sollte richtig verstehen, was man da macht. Allerdings, und da muss ich jetzt zu meinem letzten Punkt kommen, für jemanden, der immer wieder daran denkt, Gemeinschaft zu haben mit dem anderen Geschlecht, er sollte nicht schüchtern sein, diese Gedanken mit älteren Devotees zu diskutieren. Am besten mit dem Tempelpräsidenten, der da ein reiches, auf ein reiches Erfahrungsgut zurückschaut und euch da gut beraten kann. Prabhupada hatte auf der einen Seite von den Vorteilen des Brahmachari Ashrams immer wieder gesprochen. Auf der anderen Seite hat er jedoch auch seinen Haushältern, die in richtiger Weise verheiratet waren, seine große Hochachtung gezollt. Obwohl es ein schwieriges Thema ist und er deswegen die Aufgabe hatte, die Devotees darauf hinzuweisen, dass sie nicht blauäugig in die Hochzeit reingehen sollten und denken, jetzt sind all meine Wünsche und Probleme erfüllt. Ne? Obwohl das einerseits so, also er musste einerseits die Vorsicht nehmen, hat er doch immer wieder auch seine verheirateten Paare, die sich im Predigen beschäftigten, gelobt. Er sagte, praktisch habe ich diese Bewegung durch meine Grihastas verbreitet. Die kamen zum Beispiel nach London und machten da den europäischen Tempel auf, den ersten europäischen Tempel auf. Sie kamen überall hin und machten, halfen der Bewegung. Es ist auch so, dass
all unsere sagen wir mal, die meisten Tempelpräsidenten sind Haushälter. Auch hier in Heidelberg haben wir einen sehr qualifizierten Haushälter-Tempelpräsidenten. Also, ihr seht, an diesen Dingen, es ist jetzt nicht so, dass Hochzeit schädlich sein muss fürs spirituelle Leben. Wenn man jedoch nicht richtig da reingeht, ist fast so, als wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das, habt ihr, ob ihr in eurem Leben mal Meterspringen praktiziert habt, wenn man vom Dreier springt mit Anlauf, dann entscheidet die Art des Sprunges, wie der rauskommt, wird entschieden in dem Augenblick, wo du dich von dem Brett löst und dann so wupp in die Luft gehst. Das ist ein bestimmter Winkel, den man raushaben muss. Wenn man den macht, geht praktisch so. Man sollte nicht nach vorne springen, denn ist schon alles verloren. Man muss nach oben springen, das ist der Trick. Für diejenigen, die interessiert sich. Und dann richtig abknicken im richtigen Augenblick und dann wupp runtergehen. Dann geht es gut. Aber wenn man nach vorne springt, da gibt es einen Bauchklatscher oder sogar einen Rückenklatscher, was noch unangenehmer ist, weil man so einen morbiden Saldo dahin legt. So muss man, wenn man in den Grihastha Ashram eintritt, erstmal ein gutes Brahmachari-Leben praktiziert haben, durch den man spirituell, also unabhängig und eigenständig gelernt hat, zu leben und zu denken. Und dann kann man reinspringen und sich keinen Bauchklatscher holen. So, ich will euch deswegen mal sagen, wie Prabhupada das Thema angeht. Und wenn ihr diesen Brief jetzt hört, ich finde, das ist der niceste Brief, den ich habe finden können zu diesem Thema. Was soll man tun, wenn man heiraten möchte? Dann werdet ihr sehen, wie Prabhupada es dem Individuum eigentlich völlig freistellt. Es geht also so los. Hört bitte genau zu. Es ist da seht ihr den reinen Devotee, der einfach sich so sorgt, dass seine jungen Schüler reinkommen ins spirituelle Leben. Es ist meine offene Meinung. It is my open opinion. Wenn jemand all the time, die ganze Zeit über Brahmachari bleiben kann, ohne durch den Sexdrang gestört zu werden, oder, hört euch die zweite Möglichkeit an, wenn er solche Dränge tolerieren kann, dann ist es besteht keine Notwendigkeit für ihn zu heiraten und extra Verantwortung auf sich zu laden. Wenn man aber im Geist gestört ist, muss man heiraten. Deswegen muss entschieden werden, ob man heiraten sollte oder nicht heiraten sollte. Es ist indessen, jetzt kommt gleich wieder die andere Seite, eine Tatsache, wenn man ganz und gar in Krishnas Dienst beschäftigt ist, hat dieser Sexdrang nicht viel Störung. Auf der anderen Seite, wenn man heiratet, muss man in die Kami-Welt gehen und draußen arbeiten und mit verschiedenen Kamis zusammen sein. Wenn du dann aber eine gute Frau hast, die dir helfen kann, wird das sehr nice sein. Eine andere Schwierigkeit ist, dass in der modernen Zivilisation jeder einen unabhängigen Geist hat. Die Mädchen sind nicht mehr sehr demütig und ergeben zu ihren Ehemännern. Du musst also bereit sein, die Launen deiner zukünftigen Frau zu tolerieren. Auf der anderen Seite sollte gemäß der vedischen Zivilisation Meinungsverschiedenheiten zwischen Mann und Frau nicht sehr ernst genommen werden. Doch das moderne Zeitalter erlaubt sogar die Scheidung von Mann oder Frau. Diese Dinge sind nicht gut. Nach der Heirat wird es mit Sicherheit Uneinigkeiten und Missverständnisse zwischen Mann und Frau gehen. So, was der Prabhupada alles gesagt hat, betrachte all diese Punkte tief und dann kannst du für dich selber entscheiden. Wenn du jedoch heiratest, habe ich keinen Einwand. Merkt ihr, Prabhupada wollte also sicherstellen, dass seine Devotees nicht naiv an dieses Thema herangehen und hat deswegen beide Seiten genau beschrieben. Die negative Seite hat gesagt, well, das mag helfen, die positive Seite. Und wenn jemand also so daran geht, wird er mit Sicherheit gut daraus hervorkommen. Nun, wenn jetzt diese Gedanken ständig kommen, da war ich stehen geblieben, ist es besser, man geht da ran, statt immer zu flippen und zu floppen. Es gibt diese Flip-Flop-Schuhe, die machen Flip-Flop, 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 wenn man geht. So sieht man sehr oft, dass Devotees immer hin und her flippen und floppen. Der Tipp ist, die ersten Jahre in Krishna-Bewusstsein ist es gut, wenn man sich noch nicht, wenn man diese Sache mal auf die Wartebank schiebt und sich intensiv mit der Praxis des Krishna-Bewusstseins beschäftigt und dann, wenn man diesen Gedanken hat, nimmt man dann Verantwortung auf sich. So Hochzeiten ist eine total verantwortliche Sache. Man verpflichtet sich dort, seiner Frau oder seinem Mann zu helfen, in spiritueller Hinsicht, in materieller Hinsicht. Man ist richtig verantwortlich für die Frau und könnte da dann reingehen. So, das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Mein Thema heißt Brahmachari Ashram. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein Grihastha in einem zukünftigen Zeitpunkt vielleicht über Grihastha Ashram arbeitet und dort sich Gedanken macht und auch darüber eine Präsentation gibt, sodass wir alle erleuchtet werden in dieser Beziehung. Ich werde es unter Umständen selber auch machen, weil darüber zu arbeiten, weil es ist sehr wichtig, dass unsere Devotees in den Einzelnen ein Verständnis haben von den verschiedenen Ashrams, die ihnen ja helfen sollen, Krishna-bewusst zu werden. So, abschließend möchte ich sagen, dass ich lange ein bisschen gezögert habe, hier in Deutschland diese Vorlesung zu geben. Überlegt habe, wann ich die geben sollte. Das war also das Zögern. Der Zeitpunkt war mir nicht klar. Wir sind in einer Phase in unserem deutschen Yatra, wo wir uns unglaublich erweitern. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren viele neue Devotees im Tempel begrüßen können und werden. Wenn man sich Deutschland so ein bisschen im europäischen Firmament anschaut, ist das ein Land, was sehr interessant ist und noch interessanter werden wird in der Zukunft. Und da sich ja Krishna-Bewusstsein verbreiten wird über die ganze Welt, bin ich mir sicher, dass hier in einem so wichtigen Land Krishna-Bewusstsein in großen Sprüngen vorangeht. Wir werden jedoch, wenn wir uns erweitern, mehr Aufmerksamkeit den einzelnen Devotees schenken müssen, das heißt müssen wollen, und das ist ein angenehmer Punkt, dass die richtig reinkommen und ein richtiges Verständnis haben von der Philosophie und auch von den verschiedenen Ashrams. Prabhupada sagte einmal, was ist der Nutzen von einer Lecture, wenn man unless you train them, ich sage es mal in Englisch, ist ein bisschen schwierig in Deutsch. What is the use of one lecture, unless you train them? Nicht? So, die Devotees müssen geschult werden in dem Brahmachari und Brahmacharini Ashram und dann auch ein Wissen bekommen über den Haushälter Ashram, wofür er gut ist, er hat ja auch seine Berechtigung, wann man den betrachten muss und so weiter, sodass sie mehr Unterstützung kriegen. Sehr oft sehe ich, ehrlich gesagt, ich möchte es abschließend, unter jungen Devotees so ein rüdes Verhalten und ein einfach ungeschultes Verhalten, wo sie einfach nicht genau wissen, wie sie vorangehen sollen und Man merkt instinktiv, dass wird das Predigen schaden, wenn die Devotees nicht richtig eine Schulung haben. So, ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach so einer Schulung. Ich selber sehne mich nach Schulung in meinem Ashram als Sannyasi. Suche mir das alles raus und da gibt es auch ein Buch darüber, was man lesen kann. Sehr nice, mit Zitaten von Prabhupada. Ich kann euch nur sagen, geht da Gedanken voran und so weiter. Denn in der Zukunft wollen wir Schulungen hier einrichten. Schulung klingt so, so nach Schule, das ist ja ein Wort, wo die intelligenten Leute Flucht ergreifen, wenn sie das hören. Ja, so Schule im weltlichen Sinne. Aber dieses Training im Spiritual Life ist etwas sehr Angenehmes und Gutes. So, ich möchte hier enden und euch für eure Dankbarkeit, also für eure Aufmerksamkeit danken. Hare Krishna. Ah, bitte fertig, da werde ich befroren. Sind hier irgendwelche Fragen? Aus dem Untergrund eines Uwes manifestiert sich eine Frage. Wir lassen dir noch ein bisschen, ja. Yes. Sprichst du bitte laut, ich bin sehr physisch sehr erschöpft und höre sehr, sehr schlecht. Yes, versuch es.
Ich habe es so verstanden, ich habe so gelernt, eine Sannyas ist auf einer anderen Ebene. Und auf dieser Ebene, als eine Sannyas, hat man keine materiellen Bedürfnisse. Und Sie haben gesagt, es kann sein.
Was heißt Sannyas, die zu Fall kommt?
Wie kann es passieren, obwohl eine Sannyas keine materiellen Bedürfnisse hat?
Mhm. Durch Gemeinschaft. Gemeinschaft hat einen sehr, sehr beeinflussenden Charakter. In Vrindavan gab es einmal einen Asketen, der nach Jaipur ging und 6 Jahre dort Tempeldienst ausführte. Nachdem er zurückkam, nur nach 6 Jahren merkte er, er hat keinen spirituellen Fortschritt gemacht und hat immer an Frauen gedacht. So, er ging zu einem Devotee, ein Siddha Baba nennt man die in Sanskrit, das sind Devotees, die eine Art mystische Kraft besitzen, Siddha heißt er, und fragte ihn, was ist der Grund? Warum bin ich so abgelenkt? Und der Devotee machte folgende Antwort, er nahm ein Stück Holz, legte das in Wasser und sprach einfach weiter. Und nach einiger Zeit ließ er den Mann das Wasser rausholen, diesen Krishna das, und sagte ihm, bitte zünde den an, diesen Zweig. Er versuchte das und machte fit, 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 fit und brannte nicht. Verstehst du? Du hast Gemeinschaft in Jaipur mit sehr viel lustvollen Menschen und deswegen bist du jetzt ebenfalls lustvoll. Genauso wie der Zweig, der hatte war im Wasser, hatte Gemeinschaft mit Wasser und hat dadurch diese Eigenschaften des Wassers absorbiert und war nicht mehr zu entzünden, nicht mehr zu entfachen. So, jeder, auch als Sannyasi, kann durch schlechte Gemeinschaft zu Fall kommen. Warum? Selbst wenn er nicht diese Wünsche hat, wird doch durch diese Gemeinschaft ihm diese Dinge eingegeben. Man hat Studien darüber angefertigt, wie man in Gemeinschaft unbewusst die Dinge aufnimmt. Nun, das wird natürlich, ich muss sagen, es wird jetzt, ich wollte gerade das Wolfsmädchen aus Bengal anführen, das war ein Mensch, die unter, ein Mädchen, was unter Wölfen großgezogen wurde und deswegen die Eigenschaften von Wölfen angenommen hatte. Selbst als sie schon ausgebildet war, wenn die Wölfe heulten, dann lief sie los zu den Wölfen hin. Das ist ein Beispiel von Gemeinschaft. So, ein Sannyasi, da hast du schon recht, weil er von vornherein nicht also auf einer bestimmten Krishna-bewussten Stufe ist, sind, sagen wir mal, die Bedürfnisse nicht so groß. Ich möchte auch sagen, bei einem Devotee, überhaupt bei einem Devotee, ich möchte jetzt nicht so auf den Sannyasi beschränken, sondern auf einen Devotee sind diese Bedürfnisse nicht so groß, er hat sie ja entsagt. Wenn er aber schlechte Gemeinschaft pflegt, können die wieder auftreten. Am Sonntagmorgen habe ich darüber ein Beispiel gegeben aus der Tradition von einem Vishnu Chitta. Und du kannst, wenn du noch nach der Vorlesung ein wenig Zeit hast, die Devotees fragen, die das gehört haben, die können dir das dann erzählen, was mit Vishnu Chitta war. Ich glaube, Thomas, du erinnerst dich noch dran. Diesen. Oh, du hast doch Notizen gemacht. Ach so. Vishnu Chitta war dieser Alba, der zu Fall kam durch diese königliche Prostituierte, die Devi. Anyways, wer es erinnert, geht bitte. Wie ist dein Name?
Hamid.
Sehr nice, hoch klingt der Name. Hamid. Das ist doch viel besser. Ja. So, wer von euch das gehört hat, kann ja zu Hamid Rissa gehen und ihn dann erleuchten in der Beziehung. Ja?
Du hattest vorhin gesagt, dass wenn man Schüler wird, ist es ein Vergehen gegen die vier regulierenden Prinzipien, ist schon ein Gedanke sozusagen.
Ja.
Also, du hast aber gestern Morgen noch gesagt, die Gedanken, die im Geist auftreten, kommen,
ja,
und gehen.
Kommen und gehen.
Da kann man eigentlich
nicht so. Gut. Uwe hat Angst um sein Viertelstes Leben. Yes, deswegen sagte ich eben so mit diesem lang ausgestreckten Ja. Was ich damit meinte, ich bin dir dankbar, dass du darauf hingehst. Wenn der Schüler regelmäßig, dass man auch als Schüler an Maya denkt, ist klar. Deswegen ist man ja Schüler geworden, dass man Hilfe kriegt, um da rauszukommen. Nicht? Also das wäre ja, keiner ist eine reine Seele, wenn er sich dem spirituellen Leben zuwendet. Was aber nicht gut ist, deswegen habe ich das so betont und so ein bisschen überbetont, wie ich jetzt sehe, weil es missverständlich ausgedrückt wurde. Wenn man mit diesem Gedanken so immer spielt, jetzt gehe ich nochmal mit meinen Gedanken in den Puff. Nicht? Das ist jetzt ein bisschen norddeutsch, sagt er, die Base. Das ist ja noch ist das Norddeutsche nicht die Tafelsprache geworden, also man muss das ein bisschen zurückziehen. Also wenn man mit Gedanken immer wieder sich mit Maya beschäftigt, das ist nicht gut. Sollte man sich denken, was, ich habe doch hier das Gelübde abgetan. Und es heißt doch, diese 8 Gelübde sind doch da, man, als Brahmachari, nicht? Ich habe davon vorgelegt. Anyways, ja, ich habe auch ein bisschen bewusst hier ein bisschen Nachdruck reingelegt, eben in dem ernsthaften Versuch, euch zu helfen und euch von der Widersinnigkeit dieser Art von Gedanken ein bisschen zu überzeugen. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir 9 Uhr und es geht auf die Sankirtan-Stunde zu. Unsere Vaters haben keine Fragen dazu. Doch, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich da einen übersehen habe. Yes, letzte Frage. Bemerkt, yes.
From other people, but when you want to be have attention from our spiritual master, how it is
to... Ja, das ist was anderes. Wenn Davineshwari sagt, spricht über die, ich sprach darüber, dass man immer wieder sieht, dass Menschen oder die Männer Freude dran finden, wenn sie von Frauen bemerkt werden, und die Frauen Freude dran finden, wenn sie von Männern bemerkt werden. Aber wie ist es nun, wenn man von seinem spirituellen Meister bemerkt werden will? ist eine typisch Vrindavan Neshwari-Frage. Es ist ein ganz anderes Thema für Vrindavan Neshwari. Die weiblichen Schülerinnen haben ihrem Spiritual Meister wie eine Beziehung einer Tochter. Prabhupada schrieb immer: My dear daughter, so und so. Meine liebe Tochter, so und so. Also die jüngeren Spiritual Meister tun das meistens nicht so, weil sie eben nicht so alt sind. Und das ist irgendwie altersmäßig ein bisschen ungewohnt, sozusagen. Aber die Beziehung ist dennoch da. Wenn wir von unserem Spiritual Meister beachtet werden möchten, sollten wir einen nice Service tun und Vaishnava Eigenschaften entwickeln. Und das ist ganz natürlich. Wir sollen die Mercy unseres Spiritual Meisters bekommen. Aber dazu ist es nicht nötig, etwas ganz sogar Außergewöhnliches zu tun. Das möchte ich auch sagen. Manche Devotees kommen so in so ein Stressbewusstsein hinein. Ich muss mich jetzt unbedingt bewähren und dies und das. Stimmt schon, aber der Spirituelle Meister ist durch die ernsthafte Bemühung eines Schülers bereits sehr zufriedengestellt. Und das ist eigentlich die Bemühung, die wir geben können. Viel mehr können wir nicht. Und diese Bemühung jedoch, die ist erfreut. Das heißt, so beruhigend finde ich immer wieder, Krishna sieht nicht, was man gibt, sondern was man zurückhält. Did you understand? What one holds back. Please, he said. So, wenn der Ameise ein Sandkorn in den Ozean wirft, um Lord Ramachandra zu helfen beim Bau der Brücke, macht die Ameise, weil sie nichts mehr zurückhält. Das ist alles, was sie an Kraft so transportieren kann. Ne? Und sogar mehr tun als ein großer Stahlbetonbagger. Nicht? Caterpillar. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir ein natürliches Ende erreicht. Hare Krishna.